Transpondercode 77. Der Podcast rund um Flugunfälle und deren Hintergründe. Mit Ina und Nadja.
Die 14 Tage sind um, wir sind wieder da.
Hallöle.
Und auch diese Folge kommt wie die letzte aus der Büchse.
Ja.
Denn wir mussten halt aufzeichnen, bevor Nadja in den Urlaub fliegt.
Genau.
Aber in 14 Tagen sind wir regulär wieder für euch da.
Und dann bin ich auch hoffentlich wieder da.
Ja, das hoffe ich auch.
Ja.
Genau, und dann läuft auch wieder alles in gewohnten Bahnen.
Genau.
So, wollen wir gleich losstarten?
Jawohl.
Denn heute sprechen wir über einen Flugunfall, der zwar lange zurückliegt, dafür aber ganz nah an uns dran ist. Und ich glaube, so nah war noch keiner. Denn es geht um Parton Air Flug 394. Ein Charterflug der norwegischen Fluggesellschaft Parton Air von Oslo nach Hamburg.
Parton Air, habe ich noch nie gehört. Was ist das denn?
Ich vor der Recherche auch nicht. Dazu erzähle ich aber, also deswegen erzähle ich jetzt einmal kurz ein bisschen mehr. Gegründet wurde sie als Charterfluggesellschaft im Jahr 68.
Mein Geburtsjahr.
Von den beiden Brüdern Terje und Rolf Thorensen. Ihren Hauptsitz hatte sie am Flughafen Oslo-Fornebu. Und von dort aus starteten sie meist zu innerskandinavischen Flügen, aber es gab eben auch Flüge über die Grenzen hinaus. Zu Hochzeiten besaß die Airline 6 Beechcraft King Air, ausgelegt für bis zu 17 Passagiere, und 3 Conf Air 580. Und genau über dieses Modell sprechen wir heute.
Aber das hatten wir, glaube ich, auch noch nicht, oder?
Nee, ich glaube auch. Deshalb hier ein paar Daten und Fakten. Die Convair CV580 ist ein modifiziertes Modell der Convair 340. Denn durch die Entwicklung der Turboprop-Motoren gab es diverse Umrüstsätze von verschiedenen Herstellern, um die Leistung zu steigern und Betriebskosten zu senken. Und eben dazu zählte auch das heutige Modell. Die Maschine trug das Kennzeichen Lima November Papa Alpha Alpha. Nach ihrer in den Dienststellung schon 1953 ging sie in den Besitz von United Airlines über. Und bis sie schlussendlich zu Parton Air kam, trug sie schon 7 verschiedene Kennzeichen. 1960 wurden Turboprop-Triebwerke nachgerüstet und sie bekam im Laufe der Zeit auch eine APU, also eine kleine Hilfsturbine eingebaut. Oder Hilfstriebwerk. Das Hilfstriebwerk, nämlich die APU, beziehungsweise Auxiliary Power Unit, ist hierbei dann eben nicht für den Antrieb des Flugzeugs gedacht, vielmehr liefert es Energie, damit die Bordelektronik, Klimaanlage, Instrumente, Funk und so weiter funktionieren. Das Hilfstriebwerk ist am Heck der Flugzeuge verbaut und wird heute meist mit einer Gasturbine sowie einem elektrischen Generator betrieben. Im Jahr 78 hatte diese Maschine einen Unfall bei der Landung, doch alles wurde repariert und so ging das Flugzeug danach wieder in den Dienst. Jetzt, also am 8. September 89, kommt die Maschine auf 36.943 Stunden in der Luft bei 15.116 Start- und Landezyklen. Sie ist 24,13 Meter lang und hat eine Spannweite von 32,12 Metern mit Platz für bis zu 55 Passagiere. Ausgelegt für eine Maximalreichweite von 935 Kilometern. Doch kommen wir jetzt endlich zu PAR 394. An Bord befinden sich an diesem Freitag 50 Passagiere. Und diese 50 Passagiere sind Mitarbeiter der Reederei Wilhelmsen Lines und haben die Reise bei einer firmeninternen Lotterie gewonnen, denn es geht zu einer Schiffstaufe. Ist auch geil, wenn du in der Lotterie so eine Reise gewinnst.
Ja, das stimmt.
Versorgt werden sie von 2 Flugbegleiterinnen. Im Cockpit treffen die beiden Piloten die letzten Startvorkehrungen. Pilot Flying ist heute der 59 Jahre alte Kapitän Knut Tweiten. 16.779 Flugstunden hat er in seinem Leben schon gesammelt und 1.200 davon im Cockpit der Conf Air 580. Die Lizenz hierfür bekam er 86. Neben ihm sitzt ein enger Freund und heutiger First Officer Finn Petter Berg. Auch er ist 59 Jahre alt und Flugbetriebsleiter bei Parton Air. Berg kann die stattliche Anzahl von 16.731 Flugstunden vorweisen, 675 davon im heutigen Modell, denn er erhielt die Einweisung für den Typ erst ein Jahr zuvor. Doch so haben beide eben über 11.000 Flugstunden als verantwortliche Piloten in der Luft verbracht.
Also sehr erfahrene Piloten.
Ja. Und eigentlich wäre die Crew damit komplett, doch heute befindet sich noch ein Mechaniker mit an Bord, der das Flugzeug beim Stopp in Hamburg nochmal genau unter die Lupe nehmen
wird. Und warum?
Ja, da kommen wir im späteren Verlauf nochmal zu. Planmäßige Abflugszeit 15 Uhr. Doch der Flughafen Oslo verweigerte den Abflug, denn die Rechnung für das Catering war noch nicht beglichen.
Was? Okay.
Ja, denn die norwegische Zivilluftfahrtbehörde und das Catering-Unternehmen haben die Kreditwürdigkeit gesperrt.
Ja, aber dann wurde es ja aber anscheinend doch irgendwie bezahlt, oder warum durften sie dann doch fliegen?
Ja, der First Officer und der Kapitän haben zusammengelegt.
Das ist nicht dein Ernst. Echt jetzt?
Ja.
Okay.
Und daraufhin durften sie dann auch starten. Und so ging es mit einer knappen Stunde Verspätung um 15.59 Uhr endlich los Richtung Hamburg. Die Convair stieg in den Himmel auf Flugfläche 220, also circa 6.700 Meter. Um 16.16 Uhr meldet sich Oslo Area Control Center bei Paten Air 394 und warnt die Besatzung vor starken Westwinden. Der Grund, warum der Lotse ihnen eine kleine Kursabweichung empfiehlt. Und genau das machen die Piloten dann auch. Es ist 16.23 Uhr, als die Convair ihre geplante Reiseflughöhe erreicht hat und sich nun bei der Flugsicherung Kopenhagen anmeldet. Und da kommt es fast zeitgleich zu einem kleinen Schreckmoment, denn plötzlich werden sie von einem F-16 Fighting Falcon überflogen. Trotzdem scheint alles normal zu sein und es läuft so wie immer. Doch plötzlich und ohne Vorwarnung dreht die Maschine nach links, lässt sich kaum noch steuern und rast dem Meer entgegen. Die Piloten versuchen alles, was in ihrer Macht steht, um sich und die Passagiere zu retten. Das schnelle Sinken ist auch dem Fluglotsen im Area Control Center Kopenhagen aufgefallen. Doch egal wie dringlich seine Stimme am Funk klingt, eine Antwort wird er nicht mehr bekommen. Paten Air 394 ist um 16.38 Uhr rund 18 Kilometer nördlich von Hirtshals in Dänemark in die Nordsee gestürzt. Nur zwei Minuten später versucht man, sie genauer zu lokalisieren, woraufhin sich um 16.59 Uhr die Rettungsmannschaften auf den Weg in den Skagerrak machen. Der Skagerrak ist die Meerenge zwischen Jütland in Dänemark, der Südküste Norwegens und der Nordwestküste Schwedens. Das Gebiet ist rund 240 Kilometer lang und zwischen 80 und 140 Kilometern breit. Doch als die Teams, die zur Rettung kamen, in dem Gebiet angekommen sind, fanden sie nur Leichen und Trümmerteile. Damit steht ab diesem Moment fest, keiner der 55 Menschen an Bord hat diesen Absturz überlebt. Sofort beginnen die Bergungsarbeiten. Dänische Rettungsteams bargen die Teile und Leichen, die sich an der Oberfläche befanden. 31 Leichen schwammen auf der Wasseroberfläche. 19 wurden im Wrack gefunden und 5 tauchten nie wieder auf. Doch auch der Rest des Flugzeugs wurde relativ schnell auf dem Meeresboden aufgespürt. Die Trümmer waren in einem Gebiet von mehreren Quadratkilometern verstreut, was bei den Ermittlern der norwegischen Flugunfalluntersuchungsbehörde Norwegian Safety Investigation Authority, kurz NSIA, oder auf Norwegisch Statens Havariekommission schnell die Vermutung aufkeimen ließ, dass es sich eventuell um einen Anschlag handeln könnte. Denn genau dieses Flugzeug wurde in den Monaten zuvor auch von der norwegischen Premierministerin während ihres Wahlkampfs genutzt. Deshalb starten Ermittler nun mit Zeugenbefragungen.
Oh, es haben also Menschen den Absturz gesehen.
Naja, also eher haben sie etwas gehört und sich dann eben in den Himmel gedreht.
Ja, okay.
Ein Zeuge zum Beispiel will einen Kanonenschuss gehört haben.
Ein Kanonenschuss?
Ja.
Ja, gut.
Aber es passt halt zur Explosionstheorie.
Ja, natürlich, aber ein Kanonenschuss, sag mal ehrlich.
Und außerdem sind halt auch die Zeitungen jetzt voll mit Spekulationen. Immer wieder angefacht wird die Theorie nach der Obduktion der Opfer. Denn an den Körpern lassen sich kleine stichähnliche Wunden finden und im Magen des First Officers finden die Rechtsmediziner sogar einen Zahnstocher.
Hä? Aber trotzdem sind das ja auch keine sicheren Beweise, oder?
Nee, da hast du auch vollkommen recht.
Aber, Zahnstocher?
Man munkelt, ich habe es in einem Bericht gesehen, dass er vielleicht gegessen hat und dann eben die Maschine irgendwie abgedreht ist. Vielleicht hat er sich erschreckt und ihn dabei verschluckt oder
Oh,
so. Also
okay.
man weiß es
Ja,
nicht.
muss ja irgendwie so. Der schluckt
Aber
das ja nicht einfach so runter.
freiwillig schluckt man keinen
Nee,
Zahnstocher.
genau.
Deshalb müssen sie jetzt aber auch versuchen, die letzten Minuten zu rekonstruieren. Und dabei kann eventuell das schwedische Militär helfen. Denn ihre Flugsicherung hatte Patenair Flug 394 beobachtet. Und ihr Radar hat noch etwas zum Unglückszeitpunkt aufgezeichnet. Allerdings war es kein Flugzeug, so viel steht fest.
UFO. Eine Rakete, so wie letztens in dem Fall von DHL 209.
Nee, das konntest du nämlich nicht wissen. Es war also das, was die gesehen haben, was aber kein Flugzeug war, war für ganze 38 Minuten auf dem Radar sichtbar. Es muss also unheimlich leicht gewesen sein, aber dennoch so groß, dass es eben Radarwellen reflektieren konnte.
UFO, sag ich dir. Weil, woher kommen dann auch diese komischen Stichdinger hier im Hals oder was das da war? Ja, sei mal ehrlich. Das ist doch
Ja.
merkwürdig, dass die das alle hatten.
Ja, das ist bestimmt ein UFO.
Nicht? Man weiß das auch nicht.
Ja. Also wir wissen es später,
Ja,
weil ich
okay.
weiß es nämlich schon.
Ah, so, okay.
Aber vor allem, ich meine, wie sollen die das finden? Die Bergung der Wrackteile dauert Wochen. Doch zum Glück sind schon nach kurzer Zeit die Flugschreiber geborgen worden. Sie gehen direkt in das Labor nach Lilleström, wo die NSIA ihren Hauptsitz hat. Und obwohl beide beim Absturz beschädigt wurden, lässt sich der Stimmrekorder relativ schnell abspielen. Doch er hat anders aufgezeichnet als gedacht, denn er hat den Start und die Startvorbereitung aufgezeichnet. Kurz danach ging er aber anscheinend aus.
Das wird ja richtig mysteriös.
Ja.
Aha.
Aber vielleicht hat es doch etwas Gutes, denn so erfahren die Beamten das mit der Rechnung des Catering-Unternehmens und das wiederum veranlasst sie nun, die Wartungsunterlagen ganz genau anzusehen, weil anscheinend war ja geldtechnisch irgendwo der Wurm drin. Und so finden sie heraus, dass zum Beispiel der Stimmrekorder nicht vom Batteriebetrieb in den Betrieb durch den Generator wechselt, als die Triebwerke auf Flugleistung liefen. Denn das war ein klarer Wartungsfehler. Und das weckt natürlich die Neugier der Ermittler, auch wenn das Flugzeug selbst noch gar nicht so lange zu Patenair gehörte. Alles scheint da irgendwie so ein bisschen undurchsichtig zu sein. Ein weiterer Beamter soll sich die Turbinenmotoren ansehen, die ab 1960 die alten Kolbenmotoren ersetzten. Haben Sie vielleicht zum Unglück oder mit dem Unglück irgendetwas zu tun? Dafür wären die Daten des Flugdatenschreibers richtig wichtig. Doch auch hier kommt alles anders. Normalerweise war es bei diesem Modell so, dass Nadeln oder eine Nadel Streifen in eine Metallfolie ritzt. Doch bei der Auswertung zeigt sich, dass er eben ganz viel nicht aufgezeichnet hat. Dafür sind andere Daten aber doppelt eingeritzt. Da sich niemand das komische Verhalten erklären kann, geht der Datenschreiber jetzt in die USA zum Hersteller von Convair.
Ja, hoffentlich können die das klären, aber ich sage es doch mit UFO.
Okay. Ich frage dich am Ende der Folge nochmal, ob du immer noch der Meinung bist.
Okay.
Machen wir so lange an anderer Stelle weiter. Denn mittlerweile wurden 90% von Patenair 394 gefunden. Diese werden jetzt in einem Hangar wieder auf ein maßstabsgetreues Metallgerippe zusammengesetzt. Und hier zeigt sich, dass es ein Loch im Rumpf gibt, das durch eine Explosion verursacht worden sein könnte. Und sogar Spuren eines Militärsprengstoffes werden gefunden. Allerdings, und das muss ich dazu sagen, nur ganz, ganz minimale
Ja, also
Spuren.
doch. UFO.
Könnte sein.
Nein.
Denn die NATO führte ein Manöver auf der Nordsee durch, ganz in der Nähe der Flugroute. Es bleibt also die Frage, hat eine Testrakete versehentlich die Tragfläche oder den Rumpf getroffen? Nein. Denn ausführliche Labortests beweisen schnell, dass die am Rumpf gefundenen Sprengstoffrückstände so gering waren, dass sie definitiv nicht von einer Rakete, aber auch nicht von einer Bombe stammen können.
Ja, aber woher kam es dann?
Naja, also man vermutet, dass es am Meeresboden damit in Berührung kam Denn gerade in der Region gab es viele Seeschlachten damals zu Kriegszeiten und deshalb eben auch viele Munitionsreste. Genau. Sie gehen halt davon aus, dass es da irgendwie miteinander in die Berührung gekommen ist. Und damit ist die Bombentheorie jetzt auch völlig vom Tisch.
Also alles wieder von Anfang.
Ja.
Oder auf Anfang.
Ja. Aber sie haben schon eine neue Spur, nämlich als sich der Experte für Metall in die Ermittlungen einklingt. Denn das Flugzeugheck hat Spuren von Überhitzung. Er sagt, das Heck muss sich so stark bewegt haben, dass es zu einer Hitzeentwicklung kam. Und genau dort sitzt ja auch die APU, also das Hilfstriebwerk, um die bordeigene Stromversorgung zu unterstützen. Also zumindest solange sich die Maschine am Boden befindet. Doch bei genaueren Untersuchungen finden die NSIA-Ermittler kleine Plastikteile aus der Kabine darin.
Ja, aber wie auch immer die da hingekommen sind, ne?
Ja, und das wissen sie auch noch nicht, aber scheinbar sind sie auf der richtigen Spur. Denn eigentlich schaltet die APU sich eben ab, sobald sie in der Luft sind. Im Moment sieht es aber so aus, als wäre sie in Betrieb gewesen. Deshalb wird jetzt ein weiterer Mechaniker befragt. Und dieser berichtet davon, dass einer der zwei Hauptgeneratoren defekt war. Aber die Vorschriften besagen, sie dürfen nur mit zwei Stromquellen starten. Eine Reparatur wäre ihm zu diesem Zeitpunkt aber überhaupt nicht möglich gewesen. Deshalb beschloss First Officer Finn Berg, das Hilfstriebwerk als zweite Stromquelle zu nutzen. Und eben auch während des Fluges. So wurde es nämlich anscheinend auch im Logbuch vermerkt. Jetzt wird das Hilfstriebwerk also noch einmal ganz genau unter die Lupe genommen. Und hierbei zeigt sich, dass ein Teil davon ganz sicher kein Normteil war. Und zwar handelt es sich dabei um das Verbindungsstück oder den Verbindungsbolzen zwischen APU und Flugzeugwand. Der Ermittler nannte es in seinem Interview mal ein primitiv verarbeitetes Stück Eisen, das nicht normgerecht verschweißt war.
Oha.
Da sich ja beim Hilfstriebwerk eine rotierende Turbine befindet, die natürlich auch Vibrationen verursacht, könnte dies den Absturz eben verursacht haben, falls es tatsächlich nicht sachgemäß befestigt war. Auch der Metallexperte kommt zu dem Schluss, dass die Halterung mangelhaft und unsachgemäß verschweißt war. Vielleicht kann er weiter Licht ins Dunkle bringen. Seine Untersuchungen ergeben, dass die Halterung schon so abgenutzt war, dass der eine Bolzen anscheinend früher gebrochen sein muss und eben nicht erst auf dem Flug von Oslo nach Hamburg.
Naja, wenn das Ding dann noch läuft, dabei aber immer mehr vibriert, ist ja die Frage, wie viel der Rumpf dann noch verträgt,
Ganz
oder?
genau, ja.
Ja.
Aber ganz sicher sind sie sich auch dabei immer noch nicht. Doch bei der Untersuchung des Hecks fällt ihnen noch etwas auf. Erinnerst du dich noch daran, dass das schwedische Radar etwas aufgezeichnet hat, was insgesamt 38 Minuten lang sichtbar war?
Ja, erinnere ich mich dran.
Ja, kein UFO, denn
Kein UFO?
nein,
Wer enttäuscht mich?
das würde dann wieder in Katastrophen, Mythen und True Crime
Ja,
passen, wenn wir
das
sowas
stimmt, was
UFO-mäßiges
auch
finden.
irgendwann jetzt wieder anfängt.
Bei der Bergung fehlten nämlich die Leitwerksklappen am Seitenleitwerk. Und genau die Art Wartungstüren waren beschichtet mit einem wabenförmigen Aluminiumisolierung, die eine Besonderheit hat. Sie reflektiert Radarsignale.
Also du meinst, das war der Punkt auf dem Radar, der zu Boden schwebte?
Naja, ich nicht, aber die Ermittler behaupten
Ja,
das.
die Ermittler, klar,
Ja.
ja.
So wissen sie jetzt auch, dass das Unglück in einer Höhe von 6.700 Metern, also Reiseflughöhe, begonnen haben muss.
Ist ja irre.
Ich bin ja auch immer wieder fasziniert, was die
Ja.
alles herausfinden können.
Aber warum? Also ich meine, die fallen ja nicht einfach so raus, oder?
Da hast du recht, und das ist eben jetzt die Frage. Denn bei diesem Modell, also der Conf-Air, befanden sich Gewichte im Seitenruder, um das Seitenruder zu bewegen. Deshalb nannte ich sie vorhin auch Wartungstüren. Denn hierdurch kamen Mechaniker an eben diese Gewichte. Und bei weiteren Untersuchungen der anderen Wrackteile zeigt sich, dass die Gewichte anscheinend gegen die Klappen gestoßen sein müssen.
Aber es muss sich ja stark bewegt haben, ne? Oder? So einen ähnlichen Fall hatten wir doch auch mal in den USA besprochen.
Richtig, American Airlines 587.
Ja, genau.
Da war aber der First Officer, der zu stark in die Pedale trat.
Richtig.
Patton Air vermutet, dass es mit dem F-16 Kampfjet zusammenhängt. Denn wenn dieser sehr dicht über sie geflogen ist und dabei die Schallmauer durchbrach, könnte diese Druckwelle eventuell zu den heftigen Schwingungen geführt haben. Der Pilot aber sagt, er hätte mindestens einen Abstand von 300 Metern zu Flug 394 gehabt. Berechnungen ergeben, dass er viel dichter hätte fliegen müssen, damit es überhaupt spürbar geworden wäre. Somit ist auch das wieder eine Sackgasse. Passend dazu gibt es aber endlich Neuigkeiten vom Flugdatenschreiber. Nachdem man einen Experten aus dem Ruhestand zurückgeholt hat, können sie das Rätsel um die doppelt eingeritzten Daten endlich lösen.
Ja, da bin ich ja mal gespannt.
Ja. Die Nadel zur Flughöhenaufzeichnung vibrierte so stark, dass sie einfach eine zweite Linie einritzte. Aber der Experte sagt auch, dass der Datenschreiber weit mehr als 100 Stunden aufzeichnen kann. Und hierbei zeigt sich, dass die Nadel auch schon 360 Flugstunden zuvor so extrem stark vibrierte. Doch sie sind sich sicher, dass so starke Vibrationen nicht von der APU verursacht worden sein können. Eine Übersicht zeigt, dass es 2 Monate vor der Tragödie keine doppelt geritzten Linien mehr gab und das für insgesamt 16 Flüge. Danach kam es wieder und da wurden es von Tag zu Tag stärkere Vibrationen.
Ja, aber wie kann es sein, dass es zwischendrin aufgehört hat?
Und genau das fragen sich die Flugunfallermittler auch, bis sie herausfinden, dass das Flugzeug unmittelbar vor den verschwundenen Vibrationen in Kanada zur Generalüberholung war. Und zwar bei einer Firma, die auf Conf-Air-Maschinen spezialisiert ist. Dort gab es weder bei den Testflügen noch bei den ersten Flügen zurück in Norwegen irgendwelche Vibrationen.
War das doch noch komischer.
Definitiv. Bei der Durchsicht der Wartungsunterlagen finden die Ermittler einen Eintrag über Abnutzungserscheinung an der Verbindungsschraube.
Ja, was verbinden die Schrauben?
Die verbinden das Seitenleitwerk mit dem Flugzeugrumpf.
Ah, okay.
Also, es ist dort mit 4 Schrauben befestigt und um eine davon ging es jetzt eben. Diese Schraube wurde im Juli 89, also 2 Monate zuvor eingebaut. Danach verschwanden die Vibrationen. Jetzt haben sie also wieder eine neue Spur und so setzen sie alles daran, die 4 Schrauben zu finden, um sie genauer untersuchen zu können. Es klappt. Sie finden tatsächlich alle 4 Stück inklusive der Hülsen und Stifte, die dazugehören. Bei den Analysen zeigt sich, dass die 3 nicht getauschten Schrauben offensichtlich keine Originalteile sind. Es waren einfach billige Fälschungen.
Also wie kann denn aber sowas angehen?
Krass, oder?
Ich meine, Flugzeug und so, das hat ja eine Kontrolle eigentlich. Das sowas kann ich, das verstehe ich nicht.
Bei der Herstellung wurden sie nicht mit der richtigen Hitze behandelt und waren deshalb nur 60% so belastbar wie die Originalen.
Unglaublich.
Und die Schrauben hielten es einfach irgendwann nicht mehr. So, weil es ja durch die APU noch mehr zu Vibrationen kam. Wahrscheinlich war auch das der Grund, warum es eben auf diesem Flug geschah und nicht schon davor.
Mhm.
Im Unfallbericht steht, der Unfall wurde durch Kontrollverlust infolge der Zerstörung der primären Steuerflächen im Leitwerk verursacht. Diese Zerstörung wiederum war auf aeroelastische Schwingung zurückzuführen, die durch anormale Spielräume in den Befestigungen des Seitenleitwerks am Rumpf ausgelöst wurden. Der Zustand der Befestigung resultierte aus übermäßigem Verschleiß der in dieser Struktur Verbindung verwendeten Bolzen und Hülsen. Die Bolzen und Hülsen waren von minderer Qualität und entsprachen nicht den vorgegebenen Härte- und Zugfestigkeitswerten. Zudem waren sie mit unzureichenden Wartungsverfahren eingebaut und geprüft worden. Ungedämpfte Schwingungen im Höhenruder trugen zum Strukturversagen des Leitwerks bei. Und wir wissen ja mittlerweile auch, dass solche Unfälle immer dazu beitragen, dass es Verbesserungen in der Luftfahrt gibt.
Mhm.
Da kann ich auch heute wieder was zu sagen, denn die FAA führte danach eine Forschung, eine Ermittlung durch und startete eine Maßnahme gegen Anbieter von eben gefälschten Teilen. So kam es relativ schnell zu 150 strafrechtlichen Verurteilungen. Und daraus resultierten über 47 Millionen US-Dollar an Entschädigungen und Bußgeldern. Trotzdem, oder wie auch immer, wurde oder wird das Ganze jetzt seit 2007 nicht mehr so extrem kontrolliert. Dazu muss man aber auch sagen, dass es heutzutage ganz andere Gesetze dafür gibt.
Ja.
Und wir hatten ja, oder du hattest ja vorhin gefragt, wie das überhaupt sein kann, dass das keiner merkt oder so. Die haben bei ihren Untersuchungen und bei den Durchsuchungen, die sie da alle gestartet haben, haben die von der FAA diese Zertifizierung für die Teile gefälscht gefunden. Also die hatten, diese Teile hatten alle diese Zertifizierung, nur diese Datenblätter waren halt einfach auch
Ja, aber
gefälscht.
womit hat das wieder zu tun? Mit Geld.
Ja, klar.
Ja.
Und ja, zum Schluss bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, Paten Air stellte den Betrieb einen Monat nach diesem Unfall, nämlich am 11. Oktober 1989, ein und meldete Konkurs an.
Ja.
Deswegen kannten wir die Airline auch
Kannten wir
nicht
die
mehr.
auch nicht, ne.
Ja,
Ja,
das ist wieder
heftig.
sowas. 55 Menschen leben, weil einige sich eine goldene Nase
Ja,
verdienen
genau.
wollten für sowas. Und vor
Ja.
allem diese Teile beschränken sich ja nicht nur auf dieses Flugzeug. Die waren überall eingebaut. Selbst in der Air Force One vom amerikanischen Präsidenten
Hammer.
haben die Teile
Ja,
gefunden.
ja.
Also es ist total verrückt.
Ja, aber findet man alle wieder. Da müssen
Ja.
sämtliche Flugzeuge kontrolliert
Ja.
worden sein.
Ja.
Also Hammer. Ja.
Wirklich krass.
Ja.
Damit sind wir dann jetzt aber auch am Ende.
Ja.
In 14 Tagen wieder ganz gewohnt, wir beide hier.
Ja, genau. Frisch und munter.
Genau. Also, wenn ihr uns eine Wunschfolge oder so schicken wollt, schreibt uns das gerne. TikTok, Instagram, E-Mail-Adresse, wie auch immer. Und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns in 14 Tagen.
Alles klar, bis dann. Tschüss.
Tschüss. Die norwegische Zivilluftfahrtbehörde und das Catering-Unternehmen haben nämlich die Kreditwürdigkeit gesperrt.
Ja, und dann wurde es wie anscheinend die gleiche. Was?
Die Prinzen?
Hab ich aber auch irritiert geguckt. Hä?
Normalerweise war es nämlich bei diesem Modell so, dass eine Nadel, also dass eine Nadel, Streifen, was rede ich denn hier? Und deshalb eben auch noch viele Munitionsreste.
Aber warum, als ich meine, dass mich nicht fallen danach lassen, heißt ja, heißt ja, heißt ja, heißt ja, heißt ja, heißt ja.